Ein kraftvoller Name. Das kann man immer probieren, wenn man den tatsächlich auch mal benutzt. Also nicht sowas wie oh Gott oder Jesus einfach so, sondern wenn es um diese Person geht und man darüber redet oder den mal ins Gespräch bringt, dann merkt man, wie schnell da möglicherweise Trennungen auch sind. Leute allergisch drauf reagieren, auch manche auch positiv. Aber damit löst man ganz oft etwas aus. Weil Jesus, diese Person, ist nicht einfach nur irgendwann mal gewesen. Eine Person von vielen, natürlich ist sie eine von vielen, aber es ist Gott. Und damit ragt er heraus und letztlich scheiden sich an ihm auch die Geister. Natürlich gibt es auch andere Länder, da heißen normale Menschen auch Jesus. Ich glaube, es gibt jetzt auch mal wieder so einen bekannteren Fußballspieler, der so heißt oder so. Aber das löst nicht so viel aus wie dieser Jesus, der Allmächtige. Heute ist Pfingsten, schon klar, steht neu am Kalender drin, wurde heute schon gesagt. Ich habe gar keine Lust, euch die Geschichte zu erzählen. Das ist fast wie Weihnachten. Pfingsten ist nicht ganz so bekannt, aber im Groben und Ganzen, die meisten von uns hier kennen den Ablauf, wissen, was da war. Das bringt eigentlich auch nichts. Es geht doch eigentlich darum, warum ist das passiert? Was möchte Gott damit? Und darum soll es mir gehen und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt lesen aus Johannes Kapitel 16. Ein bisschen zeitlich sozusagen vor Pfingsten. Jesus ist mit seinen Jüngern noch zusammen und bereitet sie auf das vor, was kommen wird, unter anderem eben auch Pfingsten. Also Johannes 16 ab Vers 5 bis 15 ungefähr lese ich. Jetzt aber, so sagt Jesus, gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand fragt mich, wo gehst du hin? Offenbar hat er das vorher schon mal angedeutet. Und er wundert sich darüber, dass ihn keiner fragt. Da gibt es ja zwei Antworten für. A, es interessiert mich nicht. B, ich weiß die Antwort schon. Ne? Jesus wundert sich hier scheinbar. Keiner fragt mich von euch, wo gehst du hin? Also die waren einfach so ein bisschen irritiert, dass er davon spricht, als Paar- und 30-jähriger Mann. Ich gehe weg. Ich bin für euch nicht mehr erreichbar. Doch, Vers 6, doch, weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber sie trauen sich nicht zu fragen, ne? Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Cooler Abschied, ne? Es ist schön, dass ich gehe. Man kennt ja diese Besuche, jeder Besuch macht Freude, ne? Der eine, wenn er kommt, der andere, wenn er geht. Und wenn sich jemand verabschiedet und die Tränen stehen schon in den Augen und sagt, derjenige, der geht, ist schön, dass ich gehe, also für euch, dann glaubt man das ja nicht. Er sagt, Jesus sagt das hier. Für euch ist es gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht. Oder auch Beistand, der um euch ist, dabei ist, der euch stärkt. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, also dieser Tröster, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Tröster, das ist ein Synonym, eine Umschreibung für das, was wir jetzt mal einfach heute mal den Heiligen Geist nennen, weil er dann genauso da eintritt. Da beschreibt Jesus nur eine Aufgabe, die dieser Heilige Geist hat. Und deswegen nennt er ihn hier den Tröster. Und er sagt, er wird der Welt die Augen auftun, der Menschheit die Augen auftun. Weil der Heilige Geist da ist, werden Menschen auch erkennen, dass sie sich entweder dazuhalten müssen oder dass sie letztlich Feinde davon sind. Deswegen sage ich ja, auch der Name Jesus birgt diese Gefahr, dass es ganz klare Trennung gibt, dass Leute es ablehnen und dass Leute Zustimmung haben. Und dieser Heilige Geist, der tut das. Der schließt Leuten Augen auf, dass sie nicht an mich glauben, ne? Dass Menschen auch erkennen, doch, es gibt einen Gott und bisher habe ich ihn ignoriert. Das wird dieser Heilige Geist tun, unter anderem. Aber ich will da gar nicht so im Detail drauf gehen. Ich hätte euch noch viel zu sagen, sagt Jesus hier in Vers 12, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wieder ein Synonym für den Heiligen Geist, wird er euch in alle Wahrheit hineinleiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, man könnte sagen so, nicht einfach, was ihm so in den Kopf kommt, redet er, sondern was er hören wird, wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird nicht aus sich selber reden, ne? Er wird es von mir nehmen. Oder auch bekommen in dem Falle. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen, wird es euch verkündigen. So hat Jesus seine Jünger auf die nächste, sagen wir mal, Etappe vorbereitet. Und dann haben sich die Ereignisse ja überschlagen. Die Verfolgung, Also, dass man Jesus ans Leder will, auch seinen Jüngern vielleicht, das haben sie ja so befürchtet. Dann diese Verurteilung, die Kreuzigung, Tod, dann plötzlich das Grab leer, Auferstehung. Dann der Moment, wo er Adios sagt, sie stehen auf leichten Hügel da und auf einmal kommen da Wolken runter, zack, und in dem Moment, wo die wieder aufsteigen, der Nebel sich lichtet, ist Jesus da drin auch mit verschwunden. Natürlich tauchen genau wie da am Grab auch wieder Engel auf, ne? Und müssen so manches erklären, sagen, hä, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten oder den, den ihr gerade habt, jetzt wegfahren sehen, der wird wiederkommen. Ja, und dann, einige Tage später, ist das, was wir heute als Gedenktag sozusagen haben, als Feiertag, Pfingsten. Dann kommt der Geist ganz sichtbar oder wahrnehmbar auf diese Jünger runter. Und es verändert sich wieder etwas. Darauf hat Jesus sie vorbereitet, theoretisch sozusagen. Er hat ihnen den Text gegeben. Es ist gut, dass ich weggehe, ich sende euch diesen Tröster, ich sende euch den Geist. Aber was da alles kam, da hatten die gar keine Ahnung von. Und die waren von jedem dieser Schritte total überrascht. Die waren überrascht, dass Jesus doch gekreuzigt wurde, dass er da nicht irgendwie einen Befreiungsschlag gemacht haben. Sie waren auch überrascht, dass er nicht im Grab blieb. Auch das hatte er schon gesagt. Die waren über alles überrascht. Und natürlich auch, dass er dann weggegangen war. Und dann langsam nimmt das sozusagen so Bahnen, wo sie sich zusammenreißen und sagen, Mensch, was hat er denn alles gesagt? Und sie treffen sich, versammeln sich mit vielen anderen, die Jesus erlebt hatten auf dieser Erde und treffen sich da jeden Tag im Tempel. Jesus hatte ja einen Plan. Gott hat einen Plan. Das passiert ja nicht einfach nur, weil es irgendwie passiert ist, weil gerade da die politische Meinung so war und dann gab's Ärger und all solche Sachen und dann musste Gott das retten, dann hat er ihn wieder aus dem Grab geholt. Nee, das war ja alles ein Plan. Lässt sich ja insofern beweisen, dass ganz, ganz viele Sachen schon Jahrhunderte vorher gesagt wurden. Dass man das nachher sich nicht einfach nur schönredet, so wie Menschen das immer denken. Haben ja auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir haben da noch ein Problem. Wir haben gehört, dass der gesagt hat, er wollte von den Toten auferstehen. Die Jünger hatten das vergessen. Aber die hatten es nicht vergessen. Und jetzt haben wir die Befürchtung, dass seine Jünger dann, wenn wir ihn reingelegt haben, ins Grab den klauen, um dann zu sagen, guck, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Da müssen wir was gegen tun. Lass uns Wachen aufstellen. Das Witzige ist, dass die Gläubigen, die Frommen, die Ungläubigen waren, ne? Die Jünger, die haben das nicht geglaubt. Die Nachfolger von Jesus, die haben es nicht geglaubt. Die sind auch mal hin und die wollten noch die Balsamierung zu Ende bringen, weil das zeitlich nicht mehr so klappte. Die waren sich so todsicher, dass er ganz sicher im Tod ist. Da gab's gar nichts dran. Nur die Ungläubigen, ne? Die waren die Gläubigen. Die Feinde von Jesus, die haben geglaubt, was er gesagt hat. Zumindest haben sie das für sich so interpretiert. Und dann hatten sie vor dieser menschlichen Art Angst, dass Menschen die Sache so drehen, wie sie dann gut aussieht. War ja alles nicht so. Es kam ja total gegensätzlich. Jesus steht wirklich auf und seine Jünger glauben es nicht. Und die Wachen, die das verhindern sollten, bringen nichts. Gott hat einen Plan und deswegen ist Pfingsten ein Teil dieses Planes. Jesus hat ihnen ein ganz neuartiges Leben versprochen. Es ist gut, dass ich weggehe. Ich habe mir das schon so oft gedacht, das liest sich in der Bibel, ganz vieles liest sich da immer so leicht, wie Jesus mit den Leuten so umgeht und wir sind ja alle so schlau und haben eine Ahnung. Aber wenn ich damals einer dieser Jünger gewesen wäre, ich hätte oft gesagt, oh, ja, das ist so kompliziert mit dir. Du machst jetzt wieder, du redest da ein Zeug zusammen und dann machst du wieder das und so. Das kann doch keiner einordnen, das kann doch keiner verstehen. Red doch mal Klartext. Jetzt im Nachhinein, da sind wir alles die Schlauen. Ne? Aber ich glaube, wenn man so damals dabei gewesen wäre, die meisten von uns hätten das auch irgendwie, hätten gedacht, Jesus, es ist, man kann dich einfach nicht so durchschauen. Keine Ahnung von deinem Plan. Aber es musste alles wachsen. Und Jesus wollte ein ganz neuartiges Leben haben. Der Paulus, der beschreibt das mal im 2. Korinther 5, Verse 15 und 17, möchte ich mal kurz lesen, was dieser Plan dahinter ist. Und er, damit ist Jesus gemeint, ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort oder zukünftig, nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Wichtiger Zusatz, wird heute gerne verschwiegen, ne? Dass er nicht einfach nur gestorben ist als Idealist, er wurde auferweckt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder Schöpfung auf gut Deutsch. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das war das, was Jesus wollte. Es sollte etwas Neues werden, ein neues Leben, ein neuartiges Leben, besser gesagt. Ne? Also, wie geht es weiter? Ich will das mal so nennen, das Leben erleben. Klar, man kann das Leben nicht anders machen als erleben, aber es gibt Leute, die laufen irgendwie dran vorbei. Sie leben nicht wirklich. Sie existieren, definitiv. Aber es geht um das Leben erleben. Erstens, Hier ist davon die Rede, was dieser Heilige Geist tun wird. Hinein. Er wird euch hinein in alle Wahrheit leiten, heißt es. Und nicht nur so an die Wahrheit heranführen. Ich kann dich mal sozusagen an diesen Themenbereich heranführen. Ja, nämlich das so ein bisschen beleuchte und so, dass du so eine Ahnung hast, wo so die Grenzen dieses Themas sind. Nee, er sagt, er wird euch in die Wahrheit hineinführen. Ich habe das nochmal genau nachgeguckt, weil es in verschiedenen Übersetzungen tatsächlich unterschiedlich ausgedrückt wird. Er wird euch in alle Wahrheit leiten oder er wird euch in der Wahrheit leiten. Zum Beispiel, da gibt es so verschiedene Sachen und die sind durchaus, wenn man genauer hinguckt, ein bisschen, haben die einen unterschiedlichen Sinn. Aber im Griechen steht da etwas von hinein in, Eis, dieses Hineingehen, das genaue Reingucken. Und deswegen, er wird euch in die Wahrheit hineinführen. Man begegnet ja sehr unterschiedlichen Menschen. Und ich hatte in Stralsund, ich glaube, ich kriegte einen Anruf von jemand, der mit mir sprechen wollte. Und dann bin ich zu dem hin, ich kannte den nicht, der war auch noch in keinem der Gottesdienste gewesen, stellte sich heraus, das war ein Bayer, das ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, der war ausgewandert in die Philippinen und nach vielen Jahren zurückgekommen, mit einem Anhängsel auch natürlich, ne, wie sich das so gehört, hatte also eine junge philippinische Frau auch. So, jetzt saß dieser Ex-Bayer sozusagen in Stralsund, da oben an der Ostsee, und wollte, ich sag's mal so salopp, wollte wieder Deutscher werden. Der hat nach den vielen Jahren im Ausland ein Bedürfnis danach gehabt, wie ist denn Deutschland jetzt, wie lebt es? Und während unseres Gesprächs, da standen übereinander zwei Fernseher und ein Bett daneben und auf der Kante von dem Bett ein Transistorradio. Und die liefen auch alle gleichzeitig. Das war jetzt ein bisschen schwierig bei so einem Gespräch. Aber er wollte, ja, ich sage, warum machst du denn das? Ja, ich will sehen, wie die Leute leben, was so ist. Das wollte er aus dem Fernsehen und aus dem, was im Radio an Musik und sonstigen Sachen lief, herauskriegen. Als ob da das wahre Leben drin spielt. Ne? Aber das war so das Aufsaugen der Kultur wieder, da anzukommen. Dafür ging er aber scheinbar wenig aus dem Haus. Er kam ja auch nicht in den Gottesdienst. Also das heißt, er hat eigentlich wenig andere Menschen getroffen, um Leben zu erleben. Der hat das so von außen wahrgenommen scheinbar. Oder wollte es so von außen haben, aber er war nie Teil davon. Er hat mit seiner Frau Englisch gesprochen. Also weder Thailändisch noch Deutsch. Ne? Also auch das war irgendwie, finde ich, distanzierter, ganz zwangsläufig dann. Aber er war auch nirgendwo, war in keinem Verein, in nichts. Aber er meinte, durch diesen Medienkonsum kriegt er mit, wie das Leben ist. Ja, es gibt solche Menschen scheinbar. Also zumindest habe ich ja so einen erlebt. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was hier der Plan ist. Dass Gott ein ganz neuartiges Leben gibt, in das wir wirklich hineinkommen. Johannes 16, 13 haben wir ja gelesen schon. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er sagen und das Zukünftige wird er euch verkündigen. Das ist eine ganz andere Tiefe. Und als Christ leben, das bedeutet nicht, ich weiß alles. Oh, ich habe die Bibel schon zigmal gelesen, ich kann so viele Stellen auswendig und den Plan, den könnte ich dir jetzt auch so aufzeichnen, wie das alles von Gott geplant ist. Ich kann dir auch sogar die Abläufe zeigen, auch wann das mit der Endzeit kommt und dass ich das alles weiß, das ist nicht Christsein. Das ist vielleicht Theologie, das ist vielleicht die Lehre über Gott, aber mehr auch nicht. Wir müssen das Leben erleben, so wie wir zum Beispiel sagen, ich habe eine Erfahrung. Das ist so ähnlich wie, sagen wir so, im Vergleich zu Beamen, von jetzt bin ich hier und jetzt 10 Sekunden später oder in derselben Sekunde bin ich 500 Kilometer weit weg oder ich fahre die Strecke mit dem Fahrrad oder dem Auto oder gehe zu Fuß. Wie ist es dir ergangen? Ja, wir haben manchmal auch solche Redewendungen, die eigentlich daherkommen, dass etwas eine Zeit braucht, dass man das erlebt. Und das ist ja ein definitiver Unterschied, ob ich mich da sehr schnell bewege oder langsam bewege. Ne? Wenn ich etwas erfahre, fahre ich mit 300 km/h durch die Gegend oder fahre ich mit 10? Ja, sagen wir mal 15, damit würde ich vom Fahrrad fallen. Ne? Also man erlebt es ganz anders. Man nimmt ganz anders wahr. Und wenn wir zu Fuß gehen, nochmal anders. Aber das in diesem Bereich, glaube ich, drückt es das gut aus, worum es jetzt eigentlich geht. Er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Der ist dabei, Stück für Stück, immer tiefer hinein. In dieser Verbindung mit Gott reifen. Nicht sagen, oh, jetzt habe ich mich so viele Jahre damit beschäftigt, jetzt weiß ich das. Jetzt ist alles klar. Ich habe über ein Bild nachgedacht und ich weiß, dass Bilder immer zwiespältig sind, weil Menschen reagieren unterschiedlich. Ich stelle mir eine Höhle vor, eine große Höhle. Und sicherlich gibt es auch Menschen, die Angst vor Höhlen haben, aber stellt euch mal sowas in dieser Größenordnung vor. Es gibt noch viel größere. Ich habe gelesen in Vietnam, glaube ich, da sind sehr große Höhlen. Da soll es eine Höhle geben, deren Eingangsbereich 250 Meter hoch ist. 250 Meter, so hoch ist hier kein Baum. Also das ist eine Hausnummer. Riesig, also nicht beengt, aber es ist eine Höhle. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele, die hat noch kein Mensch gesehen. Das ist ja auch faszinierend, auch an Gottes Schöpfung letztlich. Es gibt Sachen, die sind scheinbar für niemanden, ne? Die sieht gar keiner. Und die sind trotzdem faszinierend. Manche sind ja voller Edelsteine, manche sehen so aus, diese Tropfsteinhöhlen. Aber hineinging, das hat einen Eingangsbereich und plötzlich irgendwann in dieser Tiefe bist du komplett von dieser Höhle umfasst. Innen drin. Du erlebst das. Du guckst das nicht nur wie jetzt hier auf so ein Bild an. Das ist ja je nach Güte der Aufnahme und nach Perspektive kann man da auch was sozusagen vielleicht erleben, fühlen bei. Das ist ja der Trick von Filmen auch im Großen und Ganzen, dass man probiert, Menschen Gefühle beizupulen durch das, wie es dargestellt wird. Aber du bist dann richtig mittendrin. Ganz anderes Erlebnis. Er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Das Bild möchte ich einfach mal dafür nehmen. In diese Höhle. Innen hinein. Nicht draußen eine Karte von der Höhle. Nicht Bilder, Berichte, technische Daten, Messwerte von Luftzustand, Wasser, Feuchtigkeit, Zustand der Wände, aus welchem Material. Nicht dieses ganze Wissen, sondern dieses Erleben. Das innen drin sein. Er wird euch in die Wahrheit hineinleiten. Das hat was mit Erkennen zu tun. Nicht vielleicht mit Erkenntnis, mit einfach nur diesem Wissen, sondern mit Erkennen. Ich tauche in etwas hinein, ich erlebe das richtig. Der Geist der Wahrheit wird euch hineinleiten. Und eins ist vollkommen klar, man kann nicht in die Wahrheit hineinkommen auf krummen Wegen. Also auf bildlich gesprochenen krummen Wegen. Ne? Vielleicht sind die Wege verschlängelt und sonst wie insofern krumm und nicht gerade, aber nicht auf unrechten Wege. Das geht gar nicht. Das ist ja das, was Menschen immer probieren. Ne? Jede Revolution hat ja meistens ein eher positives Ziel. Also ich möchte etwas erreichen, aber der Weg dahin wird zu 99% auf schlechten Wegen gegangen. Mit Gewalt, Totschlag, mit Macht, die missbraucht wird, nur um das gute Ziel zu erreichen. Ob das eine französische Revolution ist, ob das eine Sklavenbefreiung ist oder was auch immer. Man hat das hohe Ziel, das moralisch hohe Ziel, da etwas zu verändern in der Gesellschaft, aber man geht auf krummen Wegen dahin. Das heißt, der Sklavenhalter wird erschlagen, wird gefoltert und so etwas, ja. Weil wir uns gar nicht anders wissen zu helfen. Das geht nicht. Du kannst nicht in die Wahrheit hineinkommen und krumme Wege machen. Durch Lüge zur Wahrheit kommen, das geht nicht. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Heilige Geist, der dich führt, der hat natürlich nie so einen Ansatz, dass er auf krummen Wegen geht. Ich werfe das jetzt gerade mal ein, weil mir das einfällt. Mit dem Heiligen Geist sind ja auch gerade bei Pfingsten so Auswirkungen verbunden gewesen, dass Leute in Sprachen gesprochen haben, die sie nicht kannten. Sie selber haben Gott gelobt und plötzlich haben die in der Sprache gesprochen, die andere zwar verstanden haben, aber die sie selber nie gelernt hatten. Das zählen wir zu den Gaben des Heiligen Geistes. Oder auch das, was Jesus sagt, das Zukünftige wird er euch offenbaren. Auch dafür benutzt er ja Menschen, um etwas vorherzusagen zum Beispiel oder etwas Vergangenes aufzudecken. Und auch da meint man manchmal, ich kann das in meiner Art gebrauchen. Und deswegen gibt es manchmal eben auch schlechte, wie sage ich, einen schlechten Leumund für manche Gaben des Geistes, weil Menschen sie missbraucht haben, weil Menschen sie negativ benutzen, um zum Beispiel Macht auszuüben. Wenn Gott ihnen etwas über einen Menschen offenbart, missbrauchen sie es vielleicht, um ihn ein bisschen in der Hand zu haben, zu manipulieren. Das geht nicht. Das kann nicht richtig sein. Gott geht keine krummen, falschen Wege, um zur Wahrheit zu kommen. Ja, nee, ich habe es ja nur gut gemeint. Nee. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Haut nicht hin. Gut, das nochmal zu den krummen Wegen. Aber ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Auf einmal wird das was Neues. So, wenn du das erste Mal in seine Höhle hineinsteigst, wirst du wahrscheinlich ein Erlebnis haben, was du vorher noch nicht gehabt hast. Bisher war immer der Himmel über dir und dies und das. Und auf einmal siehst du da drin eine Höhle, die, hoffen wir jetzt mal, um das positive Erlebnis willen, so schön beleuchtet ist, schon wie hier, damit man was sehen kann. Ansonsten ist es ja meistens dunkel da drin. Und auf einmal entdeckst du diese vielen Facetten, was es da Überraschendes gibt. Das hast du noch nie gesehen. Ein neuartiges Leben. Denn Christsein, das ist keine Religion, das ist nicht dieses Wissen darüber und alle Regeln halten. Religion, das ist, wenn ich das so definieren würde, Ich lerne, nach den Regeln zu leben. Ich denke mir Wege aus, wie ich das machen kann. Da verfeinere ich die Regeln vielleicht noch, mache sie alltagstauglich, also beschreibe sie im Detail, was ich denke, was diese große Macht da oben von mir will. Und dann halte ich mich dran. Und dann denke ich mir gleichzeitig aber auch noch Wege aus, wie ich ohne erwischt zu werden und möglichst ohne die Regel als solches zu übertreten, doch tun kann, was ich will. Das ist, so würde ich Religion beschreiben. Weil so praktizieren das Menschen, egal wie diese Religion heißt. Als Norddeutsche, da kennt man den Pharisäer, dieses Getränk möglicherweise, wo oben drüber der Kaffee ist und unten der Rum. Ne, man trinkt ja nur Kaffee. Das ist das, was man zeigt. In Wirklichkeit geht es darum, wie kann ich denn endlich rumsaufen, ohne dass es auffällt. Man weiß ja, dass man das wohl mögliche nicht sollte. Ne? Oder im Süden die Herrgottsbescheißerle, die Maultaschen, ein Gericht, ein Teiggericht, in das man Fleisch einpackt. Und im Volksraum denkt man, ha, da ist außen eine Nudel rum, kann Gott gar nicht sehen, dass ich jetzt am Freitag auch noch Fleisch esse. Ne? Ja, ich halte ja schön die Regeln ein, ich esse ja gar kein Fleisch. Guck mal, das ist ein Teig. Das ist ein Teig, das ist nichts anderes. Wie kann ich das machen und trotzdem eigentlich, wie kann ich mich sozusagen in Anführungszeichen an die Spielregeln halten, nicht erwischt werden und trotzdem tun, was ich will? Oder Karneval und Fasching. Wie irre ist das, eine Zeit einzurichten, wo man mal so richtig sündigen darf, um dann bei Aschermittwoch Asche aufs Haupt zu schmeißen und sagen, oh, es tut mir alles so leid und das Elend und ach, ja, ich bin ein armer Sünder. Wie falsch. Das ist Religion. Oder die Juden, die haben auch massenweise so ein Zeug. Man weiß ja, dass man da, wissen wir zumindest aus der Bibel, dass jedes siebte Jahr das Land ruhen soll und sich erholen soll. Wie schön ist das, dass man heute Pflanzen auf künstlichem Nährboden züchten kann. Herrlich. Man kann jedes Jahr das machen. Man umgeht es wieder. Oder man verpachtet das an seinen arabischen Freund da, der Moslem ist, im siebten Jahr und sagt, ja, ich habe das Land nicht bearbeitet, tut mir leid. Ne? Ich spiele das Spiel mit. Alle Religionen, überall, wo es sowas gibt, überall reagieren die Menschen im Prinzip gleich. Das ist Religion. Aber Gott hat uns keine Religion gegeben, sondern er hat davon gesprochen, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Und das ist ja offensichtlich was ganz anderes. Das ist gotttypisch, weil Gott ist verschwenderisch. Ich habe es ja ganz kurz angedeutet mit diesen Höhlen. Natürlich hat man heutzutage schon sehr viele gefunden, mehr oder weniger auch erforscht. Und es gibt ein paar Höhlen, da waren vielleicht 20 Leute insgesamt drin. Die sind dann nicht touristisch erschlossen, weil viel zu unbequem und man kommt da gar nicht hin und vielleicht auch zu unsicher. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, oh, mich fasziniert das, da durch diese Gänge zu kriechen, Sachen zu entdecken, das festzuhalten. Und es gibt wahrscheinlich noch ganz viele, die hat keiner gesehen. Und irgendwelche Plätze in der Tiefsee. Und Gott hat da trotzdem alles Mögliche hingestellt. Von solchen Steinstrukturen bis hin zu Tieren, Pflanzen. Und keiner sieht es. Und denkt mal eure schönen, also wir züchten die bei uns auf dem Rasen, diese gelblichen Blümchen, die so ein sehr schönes Bouquet nachher haben, nicht wahr? So in hell, weiß. Kinder freuen sich da auch immer sehr schön drüber, über die Pusteblume. Ich habe es noch nicht gezählt, ich habe keine Ahnung, wie viele Samen hängen denn da dran? Also das sind Hunderte an einer. Und ehrlich, ihr werdet jeden Tag Gott danken vermutlich, dass nicht alle 100 aufgehen. Ne? Aber das ist doch Verschwendung, was da so an Samen rausgestreut wird und davon geht 1% vielleicht auf irgendwo. Reicht dir schon, um dich zu ärgern, aber ist typisch für Gott, ne? Dass ganz vieles im Überfluss ist, in Mengen vorhanden. Selbst da, wo es nach unserem Motto gar keinen Sinn hat oder total ineffizient ist. Gott ist einer, der im Überfluss ist. Und dieses neue Leben, das möchte er uns geben. Das ist eine Veränderung. Deswegen sagt er, es ist gut, dass ich weggehe. Denn dann kommt der Geist der Wahrheit. Dann kommt der Tröster. Und dann werden da Sachen aufgezählt, die vorher gar nicht so die Rolle gespielt haben. Jesus hat das ja alles irgendwie erledigt. Aber er wird dabei sein. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Die hatten doch schon vorher einen Lehrer, ne? Die sind doch mit ihm rumgegangen. Der hat doch die Wahrheit gelehrt. Ja, aber da kommt noch viel, viel mehr. Also, wie tauche ich dann mit Jesus und mit dem Heiligen Geist zusammen in dieses Leben hinein? Wie erlebten die Jünger diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Also erstmal, was der Startpunkt war, die haben doch tatsächlich mal getan, was Jesus gesagt hat. Apostelgeschichte 1, 7 und 8, da heißt es, er sprach zu ihnen, geht auch wieder um die Zukunft, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und dann sollten sie da in Jerusalem warten. Und das haben die doch tatsächlich mal getan. Die kamen ja in der Regel alle nicht aus Jerusalem. die waren ja eher aus Galiläa. Die hatten ja eigentlich auch ein Geschäft zu versorgen. Wir wissen, dass ein Großteil von den Leuten auch Fischer waren, was alle anderen so waren. Da war man Zöllner dabei und so. Da gab es ja verschiedene Berufe auch. Und natürlich hatten die in der Regel auch Familien. Also da ist man ja nicht abends noch nach Hause gefahren. Das hätte man von der Entfernung heutzutage schaffen können. Aber damals war man etwas langsamer unterwegs. So, jetzt blieben die also in Jerusalem. Das war dann auch schon ein Stück weit ein Opfer, eine Herausforderung. Und das haben die tatsächlich mal getan. Und dann kommt dieser Tag, wo sie zusammen sind, Gott anbeten, plötzlich ein Brausen am Himmel ist und ihr kennt die Geschichte. Da fängt etwas an und dann strömen Leute zusammen, dann kommt da Dynamik in die ganze Geschichte, ne? Und auf einmal werden Leute tatsächlich im Herzen berührt. Genau das, was Jesus gesagt hat. Er wird sie überführen davon, dass sie nicht an mir glauben. Und dann Petrus, der predigt da ordentlich, zieht richtig vom Leder. Und Petrus, was müssen wir tun? Die wussten ganz genau, die müssen jetzt was ändern. Und da heißt es, dass 3000 Leute an dem Tag zu Jesus kamen und zu einer Gemeinde geformt worden. Also die haben sich dann zusammengehalten. Da passierte unwahrscheinlich viel. Und dann ging das ja weiter. Wer die Apostelgeschichte mal gelesen hat, was ja durchaus empfehlenswert ist, der liest davon ganz vielen auch Wundern, bis zu solchen Sachen, die bei Jesus definitiv nicht passiert sind. Da steht die Sonne, da fällt der Schatten von Petrus hin, da lag ein Kranker, auf einmal merkte er, ups, ich kann meine Beine wieder bewegen oder mir geht's gut. Und das passierte nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und andere Sachen. Da passierten, wie wir so schön immer sagen, Zeichen und Wunder. Und die Leute waren sowas von herzlich, plötzlich war ihnen ihr Besitz auch gar nichts mehr wert. Sie waren nur noch, waren füreinander da. Sie haben gemerkt, Mensch, geht's bei uns jemandem schlecht, dann sorgen wir für den. Also, wenn das kein neues Leben ist, weiß ich nicht. Die Leute, die wenige Tage vorher noch die Türen verrammelt haben, weil sie dachten, Jesus hat's erwischt. Jetzt werden die sich wohl an uns gut tun, womit sie nicht so ganz Unrecht hatten. Aber die richtig Schiss hatten, da ist auf einmal der Mut eingezogen, ne? Sie reden ganz klar davon, dass sie umkehren müssen, die anderen. Und Gottes Geist, der Tröster, der Beistand, der erreicht diese Menschen tatsächlich. Weil es war ja nicht einfach nur, reden kannst du ja viel, du kannst ja die besten Argumente vorbringen. Das überzeugt einen, der es nicht will, nicht. Da muss immer was drin passieren, egal um welches Thema es geht. Und erst recht, wenn es ums eigene Leben geht, wenn man erkennen muss, ja, ich bin gar nicht so gut. Und vor allem ist das jetzt keine Ausrede. Ich kann mich nicht einfach outen und sagen, so ist es halt, sondern ich muss umkehren. Und da wird es immer noch ein bisschen schwieriger. Und natürlich haben sie im Laufe ihres Lebens weiterhin erlebt, dass sie mal sehr ängstlich waren, entmutigt waren und dass ihnen dieser Druck von außen, den es gab, sehr zu schaffen gemacht hat. Aber dann gab es auch wieder diese Momente, wo sie gemerkt haben, der Heilige Geist ist da. Mein Lieblingsgebet in der Bibel ist das in der Apostelgeschichte 4 gegen Ende. Petrus und Johannes waren mal wieder vor Strafgericht sozusagen gezerrt worden, weil sie so ein Verbrechen begangen hatten, wie das, was so ein Arzt, wofür man eigentlich zum Arzt geht, ne? Reingehen, gesund wieder rauskommen. Ne? Das hat man ihnen vorgeworfen, dass sie sowas tun. Kann einem ja heute auch passieren, wenn du kein Arzt bist. Ne? Darfst du ja nicht Kranke heilen, geht ja gar nicht. Kannst ja Ärger kriegen, hast ja gar nicht diesen Beruf gelernt. So, und die Gemeinde hat während der Zeit für sie gebetet und sie kommen dann zu ihnen und die beten nochmal und das geht richtig so, das war so ein Gebet, ich stelle mir so vor, da hat der ein oder andere immer was eingeworfen. Und das, was wir da lesen, das war nicht ein vorgefertigter Text, sondern wahrscheinlich Sachen, die noch Leute behalten haben, die sie aufgeführt haben. Und dann heißt es am Ende, Herr, jetzt gib deinen Knechten Mut und so eine, ja, so richtig überschäumenden Mut, das wird ein Wort verkündigen. Und dann heißt es, da bebte die Erde und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Da kam also nochmal wieder so ein Schub von diesem Geist der Wahrheit, von diesem Tröster, von diesem Beistand rein. Woran hat man denn das gemerkt? Das steht da nicht, ne? Da muss aber was passiert sein. Das muss sie verändert haben, sonst hätte man nicht sagen können, sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Außer man sagt etwas so, weil das in der Theologie vorgeschrieben ist, was heute gern getan wird. Damit der Heilige Geist auch drin vorkommt, machen wir das einfach in dem Moment, wo ich eine Hand auflege und das Baby da getauft wird und ein paar Tropfen Wasser abgeht, da hat es auch den Heiligen Geist empfangen. Fertig, dann haben wir das auch abgehakt. Nee, da muss damals was passiert sein, was man gemerkt hat. Und dann sind die auch losgegangen und haben wieder die ganze Gesellschaft gestört, weil sie von Jesus, dem Auferstandenen, geredet haben. Also da ist wirklich was passiert. Der Heilige Geist ist die Kraft aus der Höhe, mit der ihr angetan, also angezogen werdet. Das ist der, der euch in die Wahrheit hineinleitet. Und die mussten viele Wahrheiten kennenlernen. Und viel Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich gehe, denn ich schicke den Heiligen Geist, sagte Jesus. Johannes 16, Abvers 14, ich lese nochmal 13 bis 15 die drei Verse zusammen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit hineinleiten. Denn er wird nicht vor sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Ist jetzt vielleicht alles wieder ein bisschen, hätte man es nicht anders sagen können, ne? Ein bisschen einfach, ein bisschen kompliziert. Aber gerade dieser letzte Vers ist so ein ganz hübscher Vers, um zu sagen, wir haben nicht wirklich ein Problem mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit dem Begriff Dreieinigkeit, der ja intellektuell ein bisschen für uns schwierig ist. Also ich verstehe das nicht wirklich, muss ich sagen. Aber genau hier haben wir das, dass es eine Einheit ist. Ich habe gesagt, der wird aus dem Meinen nehmen, sagt Jesus hier. Muss ich nochmal erklären. Also, alles, was der Vater hat, ist meins. Aha. Da gibt's also schon mal keinen Besitzstreitum. Vater und Sohn, aha. Darum habe ich gesagt, er, also der Heilige Geist, nimmt es aus dem Meinen. Und da sind diese drei wieder zusammen. Die machen, wenn man so sagen will, gerade einen unterschiedlichen Job, aber sie agieren in einer totalen Einheit. Denn eins ist ja vollkommen klar, das ist nicht das Gleiche. Jesus hat ja gesagt, ich gehe weg. Er kommt. Müssen also schon mal zwei sein. Kann man nicht sagen, ist ein anderer Begriff für dieselbe Sache. Sind offensichtlich drei Personen. Der Vater, von dem Jesus immer wieder geredet hat. Und hier hat er eigentlich ja nur im Ich gesagt, ich schicke ihn, er nimmt von mir. Und dann sagt er, muss ich nochmal erklären. Was der Vater hat, das ist meins. Da gibt's kein Vertun. Wir sind eine Einheit. Und der Heilige Geist, das ist sozusagen jetzt gerade der Übermittler, der das euch runterträgt. Das kommt alles aus derselben Quelle. Das ist alles das Gleiche. Kann man nicht auseinanderdividieren. Es ist nicht dasselbe, aber es ist das Gleiche. Es kommt aus dem Gleichen, mit dem gleichen Ziel. Und die Aufgabe, die der Heilige Geist hat, er wird mich verherrlichen. Also bei dem, ich sag mal, das, was dein Leben ausmacht, was du aus der Kraft des Heiligen Geistes tut, kann nichts anderes sein, als etwas, was zur Ehre von Jesus dient. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Sonst ist da irgendwas faul. Deswegen steht in der Bibel aus, kann niemand im Heiligen Geist Jesus verfluchen. Das geht nicht. Also dann weißt du ganz genau, da tut einer nur so, das ist definitiv was anderes. Das ist alles eins, da gibt es kein Gegeneinander wie im Weltbild der griechischen Götter oder so, die sich da gegenseitig bekämpfen. Es ist ja für unseren Verstand schwierig zu sagen, es ist ein Gott. Ja, aber ihr habt doch Jesus und dann habt ihr den Vater und dann habt ihr den Heiligen Geist. Ja, trotzdem ist es einer. Für den Verstand nicht ganz nachvollziehbar, gefühlsmäßig vielleicht schon. Auf jeden Fall deutet Jesus das hier ganz klar und sagt, eine Suppe sozusagen. Man könnte auch sagen, wenn du die in den Sack tust und draufhaust, triffst du immer Gott. Ne? Egal, gegen wen du schimpfst. Es ist immer ein Ganzes. Jesus ist nicht so separiert und Gott denkt überhaupt nicht separiert in allem, sondern immer im Ganzen, auch im ganzen Leben. Da gibt es nicht ein frommes Leben, das findet jetzt hier am Sonntag statt und vielleicht, wenn du in die Bibelstunde kommst. Übrigens wird da auch gerade über den Heiligen Geist gesprochen, also Dienstag vorbeikommen. Sondern im Alltag, egal, ob du einen frommen Job hast oder nicht so einen frommen Job, ne? Ob du Erde schaufelst oder ob du Kindern die Bibel erklärst oder so. Vollkommen unwichtig. Du bist immer ein Nachfolger von Jesus und dieses Leben gilt immer. Aber was wir auch sehen bei dem, er wird euch in die Wahrheit hineinleiten, es ist nie alles auf einmal da. Du bist nicht 25 und hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles Roger. Nein, wenn du mit Jesus gehst, dann wirst du im Laufe dieses Lebens weiter hinein, tiefer in die Höhle kommen, andere Erfahrungen machen, um andere Ecken kommen. Als ich in Dessau eine Weile war zum Praktikum, da gibt es in der Nähe einen Wörlitzer Landschaftspark. Das fällt mir gerade so ein. Hat, glaube ich, so ein Graf errichtet. Und der ist so faszinierend angelegt. Das ist nicht einfach eine große Fläche. Da gibt es so Höhlen und Tiefen und Gewässer dazwischen. Und du wirst durch Wege geleitet und kommst um eine Ecke. Und das, was du vor 5 Metern gesehen hast, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was du jetzt siehst. Vor allem eine ganz andere Welt. Andere Pflanzen, anders angelegt, also wirklich faszinierend. Man kommt durch einen kleinen Bogen durch, zack, und schon sieht alles wieder anders aus. Wieder eine neue Entdeckung, das hast du von der Ferne überhaupt nicht gesehen, im großen Bild. Und so ist es im Leben doch auch. Wir wissen doch gar nicht, was morgen oder übermorgen ist. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Berühmte Frage vielleicht beim Gespräch mit dem Chef. Boah, weiß man's? Muss ich immer diesen Plan haben? Und wenn ich den Plan habe, habe ich die Macht, den zu erfüllen? Mal klappt's, mal klappt's nicht, ne? Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, welches Glück dich trifft oder welches Pech, welcher Schicksalsschlag. Es kann jederzeit mit irgendjemand von uns zu Ende sein. auch mit irgendjemand von uns Geliebten. Und dann ist dein Leben anders, definitiv. Und dann gibt's ja auch Sachen, die, selbst wenn alles gut läuft, dazugehören. Du merkst an dir selber vielleicht, dass mit deinem Verhalten das nicht so richtig ist. Du musst daran lernen, du musst weitergehen, du musst auch die Wahrheit über dich mehr lernen. Das ist ja auch das Geniale. Wenn ich zu Jesus komme, haut er mir nicht alle meine Sünden um die Ohren. Der Geist wird uns von unserer Sünde überführen. Das heißt, ich weiß schon, da stimmt was mit mir und Gott nicht, da ist was dazwischen. Aber wenn er dir jetzt sagen würde, ja, du, das waren nicht nur die 5 Sachen, an die du gerade gedacht hast, ich habe da hier ist ein Buch geworden, da habe ich das alles mal aufgeschrieben, was du alles falsch machst. Und dann möchte ich jetzt, dass du sofort umkehrst. Das macht Gott gar nicht. Er geht mit dir und irgendwann musst du mal merken, das, was gestern für dich noch alles okay schien und vorgestern, wo du nie daran gedacht hattest, das ist vielleicht doch nicht so ganz richtig. Dann merkst du auf einmal, nee, je mehr ich mit Jesus gehe, eigentlich, das kann ihm gar nicht gefallen. Das passt doch gar nicht. Und dann ist das ein Thema in deinem Leben. Dann wirst du da weiterkommen müssen. Dann wirst ein Stück dieser Wahrheit, wieder eine andere Ecke in der Höhle, ach, haben wir gar nicht mal da das Bild, eine andere Ecke in der Höhle, ja? Kommst du um die Ecke, ups, wieder was Neues entdeckt. Und dann geht es weiter. Er wird euch hineinleiten, Stück für Stück. Jesus ist in dir. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er, obwohl er gerade gesagt hat, ich gehe weg. Ne? Auch da wieder. Meine Herren, wer ist denn Gott? Er hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und damit sagt er auch, dieser ist in euch, der ist da, ich ist bei euch, das bin ich, ist alles von mir. Also alles eine Einheit. Da ist manchmal dieser blöde Kopf da oben echt ein Hindernis, das ist so. Wenn wir mal meinen, wir müssen das ganz genau auseinanderklamüsern, damit wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Es ist Jesus, es ist Gott. Der hat versprochen, ich bin bei dir. Und dann sollen wir in ihm sein. Ist jemand in Christus? Also ist er nicht nur an seiner Hand, ist er nicht nur dabei, kann er ihn nicht nur noch gerade sehen, ja, ich kann meinen Führer, den Bergführer da vorne, den kann ich gerade noch erkennen, ach, jetzt verschwindet er gerade um die Ecke da hinten. Nee, ist jemand in Christus. Wie machst du das? Rede mit ihm, mit Jesus reden, mit Gott reden. Lass dich von ihm benutzen. Manchmal musst du dann auch seine Anweisung folgen, das führt dann oft zum Ziel, weil es blöd ist, wenn man sagt, ja, nee, ich möchte aber erstmal wissen, wo das genau hinführt, dann tue ich auch, weil dann habe ich verstanden, erklär mir das erstmal, dann gehe ich los. Nee, du gehst jetzt erstmal 4 Schritte nach vorne und dann 2 rechts. Mehr musst du gerade nicht wissen. Mach doch das einfach mal. Und solange du es nicht machst, brauchst du dich über Funkstille auch nicht wundern. Wenn du eigentlich weißt, ich muss irgendetwas tun, oder wenn dieses Tun manchmal auch, ich muss irgendwas lassen, ist, dann ist das dein Thema jetzt. Dann musst du das machen. Ansonsten, warum sollte er dir alles andere erzählen, was passiert, wenn und wenn du es jetzt getan hättest und wie es dann weitergeht und so, ist das vollkommen unwichtig. Erstmal muss die erste Weiche gestellt werden. Wo führt der Weg hin? Das ist wichtig. Das ist Leben mit Gott. Rede mit ihm, lass dich von ihm benutzen. Gott gibt dir seine Ausrüstung, seinen Heiligen Geist. Da ist nicht nur das Buch, da ist nicht nur die Bibel, die du dann auswendig lernen sollst, damit du weißt, was du tun sollst. Nee, da ist der Heilige Geist. Da gibt es die Gaben des Heiligen Geistes, die Menschen zu Übernatürlichen befähigen, weil es überhaupt nicht aus ihnen herauskommt. Wenn Gott einem etwas offenbart, es gibt sogar Fälle, wo man das vielleicht gar nicht so selber merkt, dass Gott mich jetzt gerade benutzt, einem etwas zu sagen, wovon wir beide gerade keine Ahnung haben. Und der andere weiß ganz genau, oh, das war etwas, das war jetzt nicht nur ein Gespräch. Da hat Gott in mein Leben geredet. Ich schließe mit einem Zitat von einem englischen Theologen, der ist, glaube ich, vor 10 Jahren gestorben, John Stott. Der sagt, so wie ein Körper ohne Atem eine Leiche ist, so ist auch die Gemeinde ohne den Heiligen Geist tot. Amen.